Wie heißt du?
Katrin.
Leo.
Was ist euer Job?
Ich bin Ärztin und Sportlerin.
Ich bin Arzt.
Euer aktueller Lieblingssong?
Oh, Britney Spears.
Still Young von The Cat Empire.
Was darf in eurem Kühlschrank nie fehlen?
Quark.
Käse.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
100% Nachteule.
Mit wem würdet ihr gerne mal gemeinsam trainieren?
Oh, schwierig. Mit meinem Trainer.
Leo.
Gute Frage. Ich glaube mit Kirsten Bruhn.
Mit mir.
Und dann, okay, dann lieber Krafttraining oder Ausdauer?
Ausdauertraining.
Krafttraining.
Was war euer Highlight der Olympischen Spiele von Milano Cortina?
Ich fand die Bobfahrer ziemlich geil.
Ich würde tatsächlich Katrin beipflichten. Ich muss auch sagen, die Bobfahrer und Bobfahrerinnen haben mich ziemlich überzeugt.
Und was ist euer bisheriges Highlight der Paralympics?
Naja, ich bin ja bei den Paralympics. Also, was soll ich sagen? Mein Sprintrennen fand ich ganz gut, aber es gibt ja noch viele andere Dinge, die auch spannend waren.
Mein bisheriges Highlight waren tatsächlich die ganzen deutschen Medaillen, die schon geholt wurden.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Olympia in Deutschland, deinem Podcast rund um die deutsche Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele. Mein Name ist Ninia Lagrande und ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen zu einer ganz besonderen Folge. Ich habe heute nämlich gleich zwei Gäste und ein ganz großartiges Thema. Wir sprechen über die Winterspiele von Mailand und Cortina. Und wie regelmäßige Hörerinnen und Hörer vermutlich schon gemerkt haben, ist mein Kollege Felix Loch heute nicht dabei. Deshalb an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum 8. Gesamt-Weltcup-Sieg mit Rekordzeit im Finaldurchgang. Für Felix geht's jetzt zum Testen nach La Plagne. Da steht nämlich die Olympiabahn für 2030. Aber er hat uns noch eine kleine Nachricht geschickt und da hören wir mal rein.
Ja, die Olympischen Spiele in Cortina waren einfach sensationell, auch wenn es ja leider sportlich nicht ganz so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Ziel war eine Medaille, hat leider nicht funktioniert, war leider ja jetzt im Nachhinein an den zwei Tagen nicht die richtige Abstimmung vom Schlitten. Gut, passiert. Trotzdem muss ich erstmal sagen, eine sensationelle Saison. Ja, generell Olympia ist einfach was Besonderes, was immer wieder mega, mega schön ist. Man trifft so viele Leute, die man leider oftmals nur alle 4 Jahre sieht, Freunde, Bekannte. Deswegen sind Olympische Spiele für mich immer wieder eine Riesenmotivation. Und deswegen ist der Blick schon wieder in Richtung Olympia 2030 gerichtet. Auch wenn ich mir natürlich das jetzt einfach von Jahr zu Jahr anschaue. Es muss sportlich passen, es muss körperlich passen, verletzungsfrei sein und dann ist es auf jeden Fall nochmal ein Ziel, 2030 mit dabei zu sein. Und dann werden wir sehen, ob es da vielleicht am Ende nochmal für Medaille reicht. Aber jetzt ist erstmal voller Fokus immer auch von Saison zu Saison einfach gerichtet und deswegen, mir macht's Rollen einfach so viel Spaß, der Sport generell so viel Spaß und deswegen möchte ich einfach noch die Jahre genießen, weil es einfach eine ganz besondere Zeit ist, die ich schon immer genieße und deswegen freue ich mich jetzt schon auf die nächsten Jahre, wie gesagt, weil es einfach was Besonderes ist.
Zurück in dieses Jahr. Was ist nach den Olympischen Spielen passiert? Da ging die Sportparty in Norditalien einfach weiter. Die Paralympics haben in der letzten Woche erfolgreich an die Olympischen Spiele angeknüpft. Wenn ihr diese Folge hört, liegt noch ein Wettkampftag vor uns. Da fiebern wir natürlich noch einmal mit und drücken unseren Athletinnen und Athleten ganz fest die Daumen. Und eine Athletin des Team D Paralympics darf ich heute ganz herzlich begrüßen. Sie ist noch in Italien, genauer gesagt in Tesero, wo sie im Langlaufsprint einen tollen 4. Platz belegt hat. Am vergangenen Mittwoch musste sie das Rennen auf der Mitteldistanz leider abbrechen. Viel wichtiger als Platzierung ist aber, dass sie als erste Athletin der Welt etwas echt Krasses geschafft hat. Sie ist die erste Athletin, die sowohl an Olympischen Spielen als auch bei Paralympischen Sommerspielen und jetzt auch noch bei Paralympischen Winterspielen teilgenommen hat. Und damit ganz herzlich willkommen, Katrin Marchand. Hallo.
Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Katrin ist aber nicht unsere einzige Gästin in dieser Folge. Auch mein zweiter Gast hat schon an Paralympischen Spielen teilgenommen. 2012 in London. Heute arbeitet er als Arzt, er hat es gerade selber gesagt, an der Charité in Berlin und engagiert sich darüber hinaus ehrenamtlich bei der Deutschen Behinderten-Sportjugend für Inklusion und Teilhabe. Seit 2021 ist er da stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Herzlich willkommen, Leo Rupp.
Hallo, danke für die Einladung.
Katrin, wir fangen mal bei dir und deiner Lebensgeschichte ganz vorne an. Du wurdest 1990 in Köln geboren und hast dort als Kind mit dem Rudern angefangen. Die ersten Erfolge haben dann nicht lange auf sich warten lassen. Mit dem Achter bist du Dritte bei der Junioren-WM geworden. Im Vierer bist du U23-Weltmeisterin geworden. Welche Rolle hat der Traum Olympische Spiele in dieser Zeit für dich gespielt?
Also der Traum der Olympischen Spiele war eigentlich erstmal super fern, weil ich halt als Juniorin natürlich nicht daran geglaubt habe, irgendwann mal da auch teilzunehmen, weil man ja immer denkt, boah, die Olympischen Spiele, das sind wirklich die Leute, die ihre Sportart einfach perfekt beherrschen. Und da habe ich mich eigentlich nie gesehen. Also mein Trainer hat dann irgendwann mal das so in den Mund genommen und von London 2012 geredet. Ich wusste gar nicht, was er meint. Ich dachte, er redet, dass wir da Urlaub machen oder so und habe dann irgendwann verstanden, dass er die Olympischen Spiele meinte. Und ja, ich habe halt dann auch, weil ich auch nicht immer verlieren wollte, auch irgendwann mal angefangen, ernsthaft zu trainieren. Und habe es dann tatsächlich auch geschafft, mich für die Spiele damals mit 21 Jahren zu qualifizieren. Das war aber komplett unerwartet. Und also ich hatte am Anfang nie dieses ehrgeizige darauf hinarbeiten. Das kam dann erst nach meiner ersten Teilnahme, muss ich gestehen.
Und dann bist du 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im Ruderachter und im Zweier gestartet und hast jeweils die Top 10 erreicht.
Nur im Zweier. Ja. In Rio bin ich Zweier gefahren.
Ach, nur Zweier? Okay, also in Rio den Zweier, damit aber in die Top 10. Nach Rio hast du deine Karriere zunächst beendet und 2018 dein Medizinstudium abgeschlossen. Und dann kam 2021 der Einschnitt, ein Schlaganfall mit weitreichenden Folgen für deinen Alltag und auch deine Leistungsfähigkeit. Für viele wäre das Ende von einer Profikarriere gewesen. Für dich war es ein neuer Anfang. Nur ein Jahr später hast du dann Silber gewonnen im Mixed-Vierer bei der Ruder-WM. 2024 bist du dann in Paris erstmals bei den Paralympics an den Start gegangen. Wie hast du dich so schnell zurückgekämpft und warum hast du dich entschieden, noch einmal in den Leistungssport zurückzukehren?
Also ich würde sagen, so der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass ich nach dem Schlaganfall 8 Monate krankgeschrieben war und nicht arbeiten konnte. Und ich war ja gewohnt, immer so einen geregelten Alltag zu haben. Und wenn du plötzlich den Alltag damit füllst, die Pfandflaschen wegzubringen oder Glas wegzubringen oder am nächsten Tag mal einkaufen zu gehen, da wird dir ziemlich schnell langweilig. Und ich habe dann so zurückgedacht an die Zeit, als ich eben zu den Olympischen Spielen gefahren bin und auch zeitgleich so ein Radio, einen Radiobericht gehört über die Paralympischen Winterspiele in Peking 2022 und habe dann gedacht, boah, das war früher so eine schöne Zeit da bei den Olympischen Spielen. Ich will jetzt nach Paris zu den Paralympischen Spielen. Das hatte ich mir so in den Kopf gesetzt und dann habe ich halt so alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich mich da auch erstmal klassifizieren lasse und dass ich da in die Mannschaft komme. Und das hat dann so gut geklappt, dass dann aus diesem Traum einer Teilnahme halt immer mehr geworden ist. Und es war, also ich, die Idee ist aus der Langeweile entstanden.
Ja, was aus Langeweile alles entstehen kann, ne?
Ja, gute Ideen.
Jetzt waren das nicht nur olympische und paralympische Sommerspiele, sondern auch paralympische Winterspiele. Wie ist dann die Idee entstanden, auch bei den Winterspielen zu starten? Also wie bist du vom Ruderboot zum Langlauf gekommen?
Ja, also ich muss sagen, dass wir in Paris als Medaillenfavorit dann die Medaille verpasst hatten mit 600 Sekunden. Und das war einfach super frustrierend und demotivierend in dem Moment auch. Und es kam dann ganz gelegen, dass ich angesprochen wurde von einem Trainer aus dem Exzellenzcluster. Das Exzellenzcluster ist im Endeffekt dafür da, dass man Ausdauersportarten übergreifend halt auch was anderes probiert. Und er hatte die Idee, dass ich mal Skilanglauf probiere. Und ich hatte da einfach Lust drauf, mal was anderes zu machen und auch mal eine Einzelsportart zu probieren. Ja, und dann ist aus dieser Idee, einfach mal was anderes zu machen, halt die Idee entstanden, nochmal zu den Winterspielen zu fahren. Also auch eigentlich aus so einer banalen Situation heraus, würde ich sagen. Aber das Ziel war für mich so attraktiv, dass ich da dann auch alles gemacht habe, um das auch zu erreichen.
War das schwierig? Ich meine, das ist ja eine ganz andere Sportart, von den, sag ich mal, üblichen Bewegungen vom Rudern zum Langlauf zu wechseln?
Ja, das ist brutal schwierig. Also ich habe mir über den Weg auch... Es ist so eine Situation, wo man im Nachhinein denkt, ich würde es eigentlich nicht nochmal machen, weil es einfach echt schwierig war und weil man so oft an seine Grenzen stößt. Aber das Ziel war dann halt wirklich so attraktiv, dass ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe, ob das jetzt schwierig ist zu erreichen oder wie auch immer. Ich wollte halt einfach dahin. Also ich wollte einfach nach Mailand. es ist schon schwierig, weil man halt einfach ganz andere Abläufe hat. Die Bewegung ist natürlich auch eine andere. Die Jahreszeit ist auch eine andere. Es ist halt selten warm, es ist eher kalt.
Ja.
Und man lernt halt also super viele neue Menschen, neue Orte und neue Abläufe. Das ist gerade nach einem Schlaganfall jetzt nicht unbedingt das Einfachste, was man machen kann. Aber das war mir vielleicht vorher nicht so bewusst, wie schwierig das wird. Umso dankbarer bin ich dafür, dass ich da einfach naiv rangegangen bin.
Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Rudern oder Langlauf?
Naja, also Langlauf im Winter, Rudern im Sommer. Zum Glück gibt es ja kein Entweder-Oder.
Gute Antwort. Ja, sehr gut.
Ja, schwierige Entscheidung.
Ja. Wir haben es eingangs erwähnt, Katrin war 2012 bei den Olympischen Spielen in London am Start und zwei Wochen später bist du dann, Leo, bei den Paralympics an den Start gegangen im Sportschießen. Du wurdest mit diastrophischer Dysplasie geboren. Das ist eine besondere Form der Kleinwüchsigkeit, bei der die Gelenke in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind. Welche Rolle hat für dich der Sport gespielt und wie bist du zum Sportschießen gekommen?
Du hast es ja gerade gesagt, ich habe eine angeborene Behinderung und ich bin im kleinen Dorf groß geworden in Schleswig-Holstein an der Nordsee, in Albersdorf. Und wie es in so kleinen Dörfern in Deutschland so ist, gab es da nicht so unendlich viele Sportmöglichkeiten, muss man sagen. Also es gab einen Fußballverein, es gab einen Tennisclub und es gab die Jugendfeuerwehr, was dann eher so Trinksport war. Und dann gab es dementsprechend noch den Schützenverein. Und ich wurde gescoutet auf dem Jahrmarkt. Also ich war sozusagen auf dem Jahrmarkt und habe auf solche Luftballons geschossen. Und dann stand dann, ich war damals 11 und dann stand damals der damalige erste Vorsitzende von dem Schützenverein neben mir und meinte, das ist ja gar nicht schlecht, komm doch mal vorbei. Naja, und mit dem Rollstuhl habe ich mir Fußball nicht so gut vorstellen können. Tennis hat mich tatsächlich nicht so gecatcht, muss ich sagen. Das wäre ja gut gegangen mit dem Tennisrollstuhl. Und dann habe ich Sportschießen ausprobiert. Ein großartiger Sport, kann ich nicht anders sagen. Habe dann so eine richtig klassische Sportkarriere hingelegt. Bin dann erstmal sehr inklusiv, war ich dann immer bei Rundenwettkämpfen, bei Pokalschießen auf den Dörfern bei uns mit anderen in meinem Alter ohne Behinderung. Dann war es für mich ganz skurril, weil dann kam ich irgendwann zur Landesmeisterschaft und musste in der versehrten Klasse starten. So hieß das damals beim Deutschen Schützenbund.
Das ist ein schöner Begriff, ja.
Ja, ich hoffe, das heißt nicht mehr so. Ich weiß es nicht. Grüße gehen raus an den Deutschen Schützenbund. Aber da war ich dann irgendwie so 14, da bin ich zur Landesmeisterschaft gekommen. Und naiv wie ich war, war ich so, ich will aber gegen andere 14-Jährige schießen und nicht irgendwie gegen 72-Jährige. Finde ich irgendwie doof. Ging aber nicht, weil ich musste dann im Behindertensport starten. Und dann habe ich da die klassische Karriere gemacht, dass ich irgendwann bei der Deutschen Meisterschaft war, dann irgendwann gescoutet wurde für Nachwuchstrainingslager von der Nationalmannschaft. Und dann zu der Zeit ungefähr, als ich Abi gemacht habe, kam ich in den Nationalkader und habe mich dann tatsächlich relativ überraschend noch für London qualifiziert 2012 und bin dann zu den Spielen gefahren.
Ja, die Paralympischen Spiele sind ja für die meisten Athletinnen und Athleten das größte Ziel in der sportlichen Karriere. Leo, wie hast du die Spiele damals erlebt und was war dein persönliches Highlight?
Für mich war das alles wie so ein Fiebertraum, ehrlicherweise, weil ich war der zweitjüngste Athlet im Sportschießen. Das ist egal, ob olympisch oder paralympisch. Die Leute, die Medaillen holen, sind so Anfang, Mitte 30, weil man mental relativ stark sein muss. Das war ich nicht. Und ich war eben 20 zu dem Zeitpunkt. War das alles für mich total irre. Gleichzeitig habe ich es als riesiges Sportfest erlebt, als riesiges Fest der Inklusion. So in meiner retrospektiven Wahrnehmung war es auch eine extrem gleichwertige Berichterstattung. Ich kann mich noch an diesen Unterschied zu Peking 2008 erinnern. Und es war halt einfach, weil es natürlich auch für uns Europäer auf dem Kontinent war, waren natürlich einfach auch viele da. Von mir waren meine Eltern, Freundinnen, Freunde. Es waren ganz viele zu Besuch in London und haben mich angefeuert. Das war großartig und war, glaube ich, damals ein riesiger Boost, nicht nur für Großbritannien, sondern auch für ganz Europa, auch für die Inklusionsbewegung in ganz Europa damals, weil es ein großartiger Sportsommer war, sowohl paralympisch als auch olympisch.
Zwischen euren persönlichen Erfahrungen der Paralympischen Spiele liegen über 10 Jahre. Was hat sich aus eurer Sicht in der Zwischenzeit verändert und wo ist vielleicht auch noch Luft nach oben, Katrin?
Ich glaube, dass die Wahrnehmung der Paralympischen Spiele einfach wahnsinnig im Aufstieg ist, würde ich sagen. Als ich in London war, waren ja nach uns quasi die Paralympischen Spiele. Ich habe davon relativ wenig mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass es halt nicht mehr in meiner Blase war und dass die Spiele ja für mich beendet waren. Und jetzt habe ich halt das Gefühl, gut, dadurch, dass ich natürlich auch Parasportlerin bin, dass das Interesse viel größer ist, als es noch vor 10 Jahren war. Also ich finde das super schön, dass einfach die Aufmerksamkeit steigt und dass man mittlerweile auch die Paralympics zumindest teilweise im Fernsehen schauen kann und im Stream aber sich auch alle Rennen angucken kann. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Richtung einfach, also Richtung bleibt, aber halt noch viel weiter geht, dass wir einfach komplett gleichwertig in der Berichterstattung sind.
Leo, was hat sich aus deiner Sicht verändert und wo kann sich vielleicht auch noch was verändern?
Das ist eine schwierige Frage, die mich auch schon länger umtreibt. Ich bin ja jetzt auch wirklich schon seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich aktiv und eben in dieser paralympischen Sportbubble unterwegs. Und ich glaube, dieser Boost von damals, von 2012, der wurde aufgenommen und der hat ein paar Dämpfer bekommen. Und ich glaube, da dürfen wir jetzt nicht locker lassen. Das, was Katrin sagt, es wurde schon viel erreicht, es ist deutlich mehr Berichterstattung. Ich glaube, ARD und ZDF geben sich viel Mühe und machen da auch teilweise wirklich einen guten Job. Aber es muss eben weitergehen. Es darf nicht ein Zenit erreicht sein. Und da habe ich manchmal Sorge, dass wir da vielleicht auch sogar schon einen Zenit erreicht haben und wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind. Und das treibt mich um und an, ehrlicherweise, da mich noch viel, viel mehr dafür einzusetzen, dass das eben gleichberechtigt ist. Und dass das eben auch wichtig ist, dass es gleichberechtigt ist für alle Menschen und dass das auch cool ist, dass es Spaß macht, dass es Bock macht, Paralympische Spiele zu sehen, nicht nur daran teilzunehmen wie Katrin oder ich, sondern dass es einfach richtig geil ist, diese Wettbewerbe zu sehen und auch richtig geil ist, im Zweifel diese Wettbewerbe live vor Ort zu sehen.
Jetzt habt ihr euch beide für den Berufsweg Ärztin bzw. Arzt entschieden. Leo, was fasziniert dich an diesem Beruf und welche Herausforderungen begegnen dir im Klinikalltag am häufigsten?
Ja, spannende Frage. Ich glaube, faszinierend tut mich an diesem Beruf die Vielfältigkeit. Ich glaube, dieser Beruf ist unfassbar vielfältig. Man kann von Medizinhistoriker über Medizinjournalismus, über Herzchirurgin alles machen. Telemedizin, es gibt tausende Möglichkeiten, auch mit Behinderungen. Das finde ich großartig. Und er ist auch sehr, sehr erfüllend, er ist sehr dankbar. Also ich glaube, auch wenn er sehr, sehr anstrengend ist, dieser Beruf, ist er sehr sinnhaft. Also ich erlebe eine große Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue in diesem Beruf und das macht extrem viel Spaß. Und herausfordernd, ehrlicherweise, weiß ich nicht, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten finde ich nicht so geil und ist herausfordernd und irgendwie 12,5 oder 13, 14, 15, 16 Stundendienste ist ehrlicherweise auch herausfordernd. Das kann ich nicht anders sagen.
Katrin, ich stelle es mir auch als echte Herausforderung vor, Ärztin und Athletin gleichzeitig zu sein. Also beide Jobs erfordern ja viel Zeit, viel Fokus und Disziplin. Gerade im stressigen Klinikalltag, Leo hat es erwähnt, viele Stunden, ist auch mit Schichtarbeit verbunden. Da würde bei vielen der Sport wahrscheinlich zu kurz kommen. Nimm uns mal ein bisschen mit in deinen Alltag. Wie schaffst du es, beides zu verknüpfen?
Also bei mir ist ja so, dass ich zum Glück mein Studium schon abgeschlossen hatte vor dem Schlaganfall und dass ich auch schon 3 Jahre gearbeitet hatte. Also ich hatte so die erste Berufserfahrung schon hinter mir und habe dann zu Beginn des Studiums auch zum Glück eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, was ich wirklich auch jedem nur ans Herz legen kann, das zu machen. Und es ist war relativ einfach, dass die Versicherung auch gesagt hat, dass ich ein Leistungsfall bin. Das heißt nicht, dass ich gar nicht mehr arbeiten kann. Das heißt, ich kann halt meinen alten Job, also als Ärztin in der Notaufnahme, nur noch zu maximal 50% ausüben. Und das hat mir insofern in die Karten gespielt, sage ich, oder ich habe es mir positiv gemacht, dass ich mit weniger Arbeiten auch mehr Geld verdiene im Endeffekt, sodass ich finanziell einfach abgesichert bin und hatte dann diese 50% Stelle und habe dann halt nebenbei Sport gemacht. Als ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich möchte eigentlich im Sport mehr erreichen, als halt wie in Paris nur noch teilzunehmen, habe ich dann halt schon auch gekündigt und bin jetzt auf Honorarbasis unterwegs. Also ich kann selbst entscheiden, an welchen Tagen ich arbeite und kriege dann aber auch nur Geld für die Tage, die ich arbeite. Und das sind jetzt im Moment 6, 7 Tage im Monat. Also ich arbeite wirklich super wenig, weil ich mich einfach entschieden habe, ich möchte den Sport in den Mittelpunkt rücken. Und habe auch das Gefühl, dass sie das jetzt einfach positiv gerade äußert. Viele denken immer, dass man als Arzt wirklich ganz, ganz viel arbeitet und super viel Stress hat. Es gibt auch Sparten, wo man mit weniger Arbeiten klarkommt. Klar, ich werde keine Chefärztin werden, ich werde keine große Karriere machen im Beruf, aber ich kann arbeiten gehen und ich kann Sport machen und das ist halt das, was für mich einfach wichtig ist.
Leo, du bist heute kein Leistungssportler mehr. Du engagierst dich dafür in der deutschen Behindertensportjugend als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und das neben deinem Job als Arzt in der Charité. In deinem Ehrenamt, aber auch darüber hinaus setzt du dich für die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen und Inklusion ein. Wie sieht deine Vision für den Parasport in Deutschland aus?
Ja, Wie sieht meine Vision aus? Das ist eine gute und spannende Frage. Ich habe es nicht vereinbart, Leistungssport und Studium tatsächlich. Ich habe damals aufgehört mit dem Leistungssport, weil ich es nicht geschafft habe während des Medizinstudiums und konnte eben nicht ganz loslassen, und habe mich dann einfach immer weiter ehrenamtlich engagiert in der deutschen Sportjugend, in der deutschen Behindertensportjugend. Am Ende, weil ich glaube, dass Kinder und Jugendliche eine starke Stimme brauchen, eine Vertretung brauchen. Und diese starke Stimme, das ist auch die Vision, die ich habe. Also alle Kinder und Jugendlichen, egal ob mit oder ohne Behinderung, sollen in Deutschland Sport machen und sollen auch die Möglichkeit haben und die Vision haben, so Leistungssport, nicht nur Breitensport, auch Leistungssport zu betreiben, dass sie als Fernziel auch olympische oder paralympische Spiele haben können. Und ich glaube, das treibt mich um. Ich glaube, man muss da an der Stelle nochmal sehr differenzieren. Es gibt einmal meine Meinung als Dr. Leopold Rupp und es gibt einmal noch die Verbandsmeinung. Ich glaube, das muss ich an der Stelle einmal ganz klar ziehen, hier im Podcast. Denn, ich habe es vorhin skizziert, Ninja, ich fand es, als ich zur Landesmeisterschaft kam, fand ich es ziemlich weird, dass ich in der Behindertenklasse schießen sollte. Das heißt, meine persönliche Vision als Leopold Rupp ist eigentlich gemeinsamer Sport, egal ob mit oder ohne Behinderung, egal ob auf Kreisebene, Landesebene, Bundesebene, weltweiter Ebene. Das ist meine Vision. Das sage ich auch ganz offen. Das ist aber nicht unbedingt die Vision der Sportverbände. Das muss man auch ganz klar sagen. Und mir ist auch schon bewusst, dass es da Hürden gibt. Und ich bin auch nicht so naiv zu sagen, man kann olympische und paralympische Spiele ohne Probleme zusammenlegen. Es ist allein aus Infrastrukturgründen, aus genau generellen Kapazitätsgründen, glaube ich, ein Problem. Aber ich glaube, man muss da einfach offen sein und auch offene Konzepte denken, dass man vielleicht bestimmte Wettbewerbe in die jeweilige andere Zeit zieht. Dass es halt zwei, drei olympische Wettbewerbe gibt, die während der Paralympics stattfinden und zwei, drei paralympische Wettbewerbe, die während der Olympischen Spiele stattfinden. Da muss man visionär sein, da muss man Ideen haben, weil das macht das Ganze auch deutlich inklusiver. Aber am Ende muss es eben. Und das ist das, wofür ich stehe und was ich vertrete natürlich an der Stelle auch als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Behindertensportjugend, um die Kinder und Jugendlichen gehen. Und die Kinder und Jugendlichen von heute, und das ist irgendwie nicht so schwer vorstellbar, sind ja die Athletinnen und Athleten, die bei kommenden Spielen antreten. Das heißt, es ist an uns, jetzt eine Awareness zu schaffen, jetzt in den Schulen, im offenen Ganztag, da eben ja, zu sensibilisieren, aber auch Lehrkräfte zu ermächtigen, die Schülerinnen und Schüler inklusiv zu beschulen und aber auch im Sportunterricht eben teilhaben zu lassen und ja, in dementsprechend ja, uns für die Kinder und Jugendlichen einzusetzen.
Ich habe gerade gedacht, als du das skizziert hast mit ein paar paralympische Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen dabei zu haben und andersrum, war jetzt auch mein erster Gedanke, das würde ja wahrscheinlich die Aufmerksamkeit auch noch mal wesentlich erhöhen, oder nicht?
Ja, mit Sicherheit, klar. Also, und das war jetzt gerade nur so aus der Hüfte geschossen, ehrlicherweise. Also, ich glaube, da kann man ganz viele verschiedene Konzepte fahren, die dann eben dazu führen, dass das Ganze eben gemeinsam stattfindet.
Katrin, du wurdest in einem Beitrag des WDR mit folgendem Satz zitiert: Ich bin kein Opfer meines Schlaganfalls, ich bin einfach nur Sportlerin. Was muss sich aus deiner Sicht ändern, damit du nicht mehr betonen musst, einfach nur Sportlerin zu sein?
Ich glaube, dass wir oft immer noch das Gefühl haben oder die Denkweise haben, dass Menschen mit einer Einschränkung traurig sind oder ein schlechtes Leben haben und wie schön es ist, wenn sie sich irgendwie aus so einer Situation herausarbeiten. Natürlich habe ich mich da irgendwie herausgearbeitet. Ich hätte auch den Kopf in den Sand stecken können, aber ich möchte ja mein Leben weiterleben und für mich war das nie eine Option, aufzugeben. Also ich habe immer weitermachen wollen. Ich wollte direkt wieder arbeiten. Habe dann gemerkt, dass es schon nicht nach 2 Wochen wieder geht, sondern erst nach 8, 9 Monaten. Aber ich hatte immer, also mir war immer klar, dass mein Leben halt weitergeht und dass ich dann auch wieder mit Sport oder mit Leistungssport angefangen habe. Und ich finde, wir müssen halt wegkommen von dieser Denkweise, dass es schön, dass Menschen mit Einschränkungen Sport machen können und dass sie noch was mit ihrem Leben anfangen können. Wir sind ganz normale Menschen. Leo und ich, wir sind beide Ärzte, also wir sind Akademiker. Ich denke, wir haben auch viel in unserem Leben erreicht und sind kein Opfer von dem, was passiert ist, sondern wir nehmen das einfach so, wie es ist und machen also uns ein super Leben daraus und arbeiten mit dem, was wir haben, genauso wie es jeder andere Mensch ja auch machen sollte. Nur weil er vielleicht keine Behinderung auf dem Papier hat, hat er ja trotzdem auch Hindernisse im Leben. Und wir haben es halt nur auf dem Papier. Das ist der einzige Unterschied.
Jetzt wollen wir nochmal zurück zu den Sommerspielen. Wie du sicher weißt und auch alle anderen, die zuhören, möchte sich Deutschland um Olympische und Paralympische Spiele bewerben. Das könnten die Spiele 2036, 2040 oder 2044 sein. Katrin, was würde es dir bedeuten, Olympia und Paralympics im eigenen Land zu haben?
Also es wäre ein absolut großer Traum und ich habe mir das immer gewünscht, auch an Spielen teilzunehmen, die im eigenen Land stattfinden. Ich glaube, ein gutes Beispiel, was noch nicht so lange zurückliegt, ist die Europameisterschaft im Fußball, die ja auch in Deutschland stattgefunden hat, wo wir einfach gemerkt haben, wie sehr wir auch zusammenrücken können als Deutschland und wie wir einfach uns zusammen freuen und zusammen feiern können über Sportereignisse. Und die Chance zu haben, dass wir Olympische und Paralympische Spiele auch in Deutschland haben, das wäre einfach grandios, um einfach nochmal zusammenzurücken und halt auch diesen Randsportarten eine Plattform zu geben. Und natürlich halt auch den Parasport und einfach das gleichwertig zu erzählen über die Spiele und zu zeigen, hey, Parasport ist genauso gleichwertig wie olympischer Sport. Wir sind halt einfach in manchen Bereichen nicht fähig, mit den anderen Athleten mitzuhalten, weil wir halt eben eine Einschränkung haben. Aber wir müssen einfach die Chance nutzen, das wieder zu präsentieren und auch einfach diese Sportler, die halt für Deutschland an den Start gehen, auch wirklich zu würdigen und zu sehen, was wir für eine Vorbildfunktion auch haben können, gerade für die kommenden Generationen, auch wieder Sport einfach viel mehr aufleben zu lassen.
Leo, du hast ja eben schon vom Sport in den Schulen gesprochen. Und wenn man einen Blick auf die Entwicklung des Sports der letzten beiden Ausrichter Frankreich und Italien wirft, dann sieht man, wie Olympia und Paralympics als Treiber funktionieren. In Frankreich zum Beispiel mit der viel zitierten Bewegungseinheit in den Schulen. Was erhoffst du dir von genau diesem Push, den es ja dann auch in Deutschland geben könnte, vor allem im Bereich der Kinder und Jugendlichen?
Ich erhoffe mir einen riesigen Push für inklusive Schulen, also einen riesigen Push für den Schulsport, aber auch für, ich habe es eben schon angesprochen, den offenen Ganztag. Also wir reden immer über den offenen Ganztag und der offene Ganztag muss inklusiv gedacht werden, er muss inklusiv auch im Sport gedacht werden. Wenn Sportvereine in die Schulen sollen im offenen Ganztag, dann müssen die natürlich dazu ermächtigt sein, inhaltlich, aber auch finanziell ehrlicherweise, inklusiven Sport anzubieten in den Schulen. Und gleichzeitig erhoffe ich mir natürlich auch einen riesigen Push von der Infrastruktur, das heißt von barrierefreien Sporthallen, barrierefreien Sportstätten. Wir reden die ganze Zeit seit der letzten Bundesregierung von einem Infrastrukturprogramm von 100 Milliarden. Das muss natürlich auch nachhaltig barrierefrei gestaltet sein in den Sportstätten. Und davon profitieren dann die Kinder und Jugendlichen von heute, aber auch von morgen. Und auch natürlich alle anderen in unserem Land, auch ältere Menschen. Und das ist, glaube ich, sowohl baulich als auch inhaltlich wäre das ein Riesenpush.
Dieser Push, von dem wir jetzt gesprochen haben, der reicht natürlich auch aber weit über den Sport hinaus. Katrin, was müsste sich gesellschaftlich ändern, damit paralympischer Sport selbstverständlicher in der Bevölkerung wahrgenommen wird? Und wie könnten Spiele im eigenen Land dabei helfen?
Ich glaube, das größte Problem, das wir haben, ist einfach diese Berührungsangst zu Menschen mit Einschränkungen oder zu Parasport. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass es bei mir genauso war, dass ich, bevor ich selbst mit Parasport angefangen habe, gar keinen Bezugspunkt dazu hatte. Also ich wusste gar nicht, was sind das für Menschen, die dort teilnehmen, und hatte auch mal selbst das Bild, dass man mindestens im Rollstuhl sitzen muss, um überhaupt Parasport machen zu können. Und ich behaupte einfach mal, dass das die Denkweise von vielen Menschen ist, weil auch viele Menschen, denen ich erzähle, dass ich Parasport mache, denken so, wo ist denn dein Problem? Du hast zwei Beine, du hast zwei Arme, du hast einen Kopf, also mach doch olympischen Sport. Das muss man halt immer erklären. Ich würde mir einfach wünschen, dass so da viel mehr Aufklärung da ist, auch zu sagen so, hey, Parasport ist viel mehr als wirklich das, was viele Menschen denken. Wir sind einfach Menschen, die eine krasse Leistung vollbringen, die halt auch zum Großteil, sage ich mal, einen Schicksalsschlag hatten oder eben eine angeborene Behinderung, gibt ja sowas und sowas. Aber die halt einfach auch mit ihrer Geschichte eine Vorbildfunktion haben. Und wenn ich gerade gucke, wie viel positiven Zuspruch ich auch bekomme, eben für meine Geschichte einfach nach dem Schlaganfall nochmal mit Parasport und dann noch mit einer komplett neuen Sportart anzufangen, das macht mir natürlich Mut und ich merke, dass das vielen anderen Menschen auch Mut macht. Und das ist auch Parasport. Also klar, in erster Linie sind wir Sportler, wir wollen, dass unsere Leistung im Vordergrund steht, aber es geht ja auch weit über den Sport hinaus. Und ich glaube, dass eben die Spiele im eigenen Land da auch viele Berührungsängste nehmen können, weil sie einfach dann viel präsenter sind im Leben der Menschen.
Wir haben zu Beginn der Folge schon darüber gesprochen, wie sich Paralympische Spiele über die Zeit verändert haben. Bis wir möglicherweise Gastgeber olympischer und paralympischer Spiele sind, werden noch ein paar Jahre vergehen. Was könnte sich Deutschland dafür von vergangenen Spielen und den Gastgebern abschauen und wo könnte Deutschland vielleicht ganz neue Wege gehen, Leo?
Ich glaube, abschauen können wir uns ein Sportfest, wie es tatsächlich auch in London der Fall war, also ein Sportfest für alle, wo man die Bevölkerung von vornherein mitnimmt. Wo man die Bevölkerung auch mitnimmt, zu den Veranstaltungen zu gehen, sie für den Sport begeistert. Ich glaube, das können wir uns auf jeden Fall abschauen. Und neue Wege gehen. Ich glaube, wir haben vier tolle Bewerberregionen in Deutschland, die mit ihren verschiedenen Konzepten auch schon tatsächlich neue Wege gehen. Ich glaube, wir sollten aber mutig sein. Ich glaube, wir sollten wirklich mutig sein, vielleicht auch visionäre Ideen mit reinzubringen, diese visionären Ideen mit dem IOC und dem IPC zu besprechen und vielleicht Steine ins Rollen zu bringen. Vielleicht hilft es noch nicht für 2036 oder 2040, aber vielleicht bringen wir damit ein Umdenken auch in den Dachverbänden ins Rollen, wenn wir jetzt schon sagen, wir würden gerne visionär bestimmte Sachen kombinieren von den beiden Veranstaltungen. Und ich glaube, das wäre toll, wenn wir da sozusagen mutig sind. Also das würde ich mir wünschen, dass wir da einfach mutig sind.
Katrin, hast du noch weitere Ideen, was Deutschland sich abgucken könnte oder vielleicht auch neu machen könnte?
Ja, ich habe gerade überlegt und ich denke so an die Paralympischen Spiele in Paris, was ja für mich die ersten Paralympics waren. Und ich fand es einfach super schön, wie selbstverständlich wir dort aufgenommen worden sind. Also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass wir weniger wert sind als die olympischen Sportler. Und dass auch die Aufmerksamkeit dort ziemlich groß war für uns. Also es wurde überall Werbung gemacht für die Paralympischen Spiele und ich würde mir einfach wirklich wünschen, dass das viel selbstverständlicher wird, dass wir gar nicht darüber nachdenken müssen, ob wir da überhaupt unterscheiden zwischen Olympia und den Paralympics.
Katrin, du kommst aus NRW und bist dort verwurzelt. Leo, du hast schon erzählt, du kommst aus Albersdorf zwischen Hamburg und Kiel. Jetzt sind diese beiden Regionen, Köln-Rhein-Ruhr und Hamburg, ja als mögliche Ausrichter im Gespräch. Was würde es euch bedeuten, die Spiele nicht nur in Deutschland zu erleben, sondern auch in eurer Heimatregion? Und gibt es etwas, was ihr den Menschen, die dort in wenigen Wochen über die Bewerbung abstimmen, mitgeben wollt? Katrin, vielleicht magst du für NRW mal anfangen.
Ja, es wäre einfach ein Traum zu sehen, dass meine Region sportbegeistert ist und vielleicht auch zu sehen, was es für uns positiv bewirken kann. Also, dass wir natürlich auch Sportstätten, dass die Infrastruktur der Sportstätten wieder aufgepäppelt wird, sage ich mal, was wir da für Möglichkeiten schaffen können, auch für die nachfolgenden Generationen. Und einfach dieses Gefühl, wenn ich mir überlege, in meiner Gegend wird Basketball ausgetragen oder auf meiner Heimatstrecke werden Ruderwettkämpfe ausgetragen. Es wäre einfach ein Traum zu sehen, dass wir einfach wie sportbegeistert wir sein können, wenn wir das in unserer Region haben.
Leo, für Albersdorf.
Und ja, Umgebung. Und ich wohne ja auch noch in Berlin, also jetzt wird es schwierig.
Ja. Jetzt wird es schwierig, ja.
Also, ich setze mir da zwei Hüte auf. Ich glaube, als Sportfunktionär freue ich mich über jede Region in Deutschland. Aber natürlich, als Leo wäre für mich Hamburg natürlich zu Hause, meine Heimat. Und es wäre natürlich ein Fest. Ich fände es großartig. Ich habe vor vielen Jahren schon die Bewerbung von Hamburg für 2024 unterstützt. Da ist es ja leider nicht geworden, sondern beim Paris. Aber ich glaube, ja, wir wollen die Spiele in Deutschland. Ich glaube, das war damals der Slogan, den fand ich sehr inklusiv, weil da ging es nicht um Paralympics und Olympische Spiele, sondern es ging um wir wollen die Spiele. Ich finde, da haben wir einen Schritt zurück gemacht, ehrlicherweise. Das möchte ich an der Stelle mal sagen. Das heißt, ja, ich will die Spiele, wir wollen die Spiele. Ich glaube, und ich hätte sie gerne in Hamburg, das kann ich nicht einfach sagen.
Wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, ich weiß noch nicht, wie ich abstimmen soll, wie würdet ihr den überzeugen, Leo?
Ich glaube, ich würde denjenigen überzeugen. Es wurden gerade heute die Zahlen von Hamburg veröffentlicht, wie viel das Ganze kosten soll und dass es trotzdem am Ende mit einem Plus rausgeht. Und ich glaube, die Zahlen sind groß und das sind man kann viel darüber diskutieren, ob diese Veranstaltungen dieses Geld wert sind. Und die Veranstaltung selber an sich wahrscheinlich nicht. Die ist cool und die fasziniert und die macht Spaß und das ist wie ein Sommermärchen 2006. Das können wir haben in unserem Land. Ich glaube, das ist wichtig, den Leuten zu vermitteln. Aber, und das ist, glaube ich, noch viel, viel wichtiger, wir schaffen nachhaltige Strukturen und zwar ehrlicherweise auch nachhaltige Strukturen baulicher Art zum Beispiel. Das heißt, davon profitieren die Leute über Jahrzehnte. Und ich glaube, das ist etwas, was bleibt, auch nach den Spielen. Das blieb in London, das bleibt in Paris und das wird eben auch in Hamburg, NRW, München oder Berlin bleiben. Das ist völlig egal. Und ich glaube, deswegen sollte man dafür stimmen, weil es einfach die persönliche Region, in der man lebt, wo man abstimmen kann, die bringt es auch für Jahrzehnte voran.
Katrin, du hast ja vorhin auch schon von diesem Gefühl des Zusammenrückens und der gemeinsamen Party gesprochen. Wäre auch das eines deiner Argumente?
Ja, ich würde mich der Leo komplett anschließen. Also ich denke, man muss einfach überlegen, was hat der einzelne Mensch davon, wenn er da Ja ankreuzt. Und also zum einen haben wir halt natürlich dieses Gefühl der Spiele im eigenen Land oder in der eigenen Stadt. Wir haben die Welt zu Besuch bei uns. Wir können zeigen, dass wir einfach für eine schöne Gegend auch sind. Und wir haben halt eben die ganze Infrastruktur. Also die Sportstätten werden natürlich gebaut, beziehungsweise zum Teil auch zwischenzeitlich nur gebaut. Aber wir können einfach auch nachhaltig etwas bewirken für die nächsten Generationen, dass Sport einfach wieder einen viel größeren Stellenwert bekommt.
Jetzt bringen wir es mal auf den Punkt. Also stellt euch vor, die Spiele kommen tatsächlich nach Deutschland, unabhängig davon, wo sie jetzt genau ausgerichtet werden. Welche Schlagzeile zu den Paralympics würdet ihr gerne lesen, Katrin?
Zu den Spielen in Deutschland?
Ja.
Boah, schwierige Frage. Also es gibt viele schöne Sachen, die ich gerne lesen würde. Einfach Deutschland sagt Ja zu Sport.
Das finde ich gut. Leo?
Ich würde gerne lesen, dass die Schlagzeile, dass Deutschland die Bild-Schlagzeile, ich bin jetzt mal so, ich würde gerne die Bild-Zeitungs-Schlagzeile lesen. Doppelgold für Deutschland, olympisches Luftgewehr und paralympisches Luftgewehr. Und zwar an einem Tag.
Ich schreibe mir das auf, ich hole das dann wieder raus, wenn es soweit ist. So, wir sind jetzt schon kurz vor dem Ende der Folge angekommen. Bevor ich euch beide aber nun wirklich verabschiede, habe ich noch eine Bitte. Bei uns ist es Tradition, dass alle Gäste einen Song auf unserer Playlist ergänzen dürfen. Die wird immer, immer länger. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Heute haben wir über den Spagat zwischen Winterspiele und Sommerspiele gesprochen. Und aus diesem Grund möchte ich von euch wissen, welcher Song euch so richtig Lust auf den Frühling macht. Leo.
Oh, ich glaube, ich würde fast den gleichen Song nehmen, den ich am Anfang der Folge schon gesagt habe. Ist das okay?
Ja,
weil
klar.
Den höre ich gerade rauf und runter. Ja, der Song, den ich nehme, ist, den ich gerade sehr, sehr viel höre, ist Still Young von The Cat Empire. Großartiger Song.
Okay, kommt auf die Liste. Katrin, was steuerst du bei?
Ich nehme Memories von David Guetta, weil wir einzigartige Erinnerungen schaffen können.
Sehr gut. Ich darf auch noch meinen liebsten Song für den Frühling ergänzen und das ist aktuell Under the Magnolia Tree von Pale J. Magnolia blüht ja hoffentlich auch bald wieder. Da passt das, glaube ich, ganz gut. Damit schließen wir die 15. Folge von Olympia in Deutschland. Vielen Dank, Katrin und Leo, für eure Zeit und dass ihr zu Gast wart. Es war mir eine große Freude.
Ja,
danke ebenso.
Danke.
Schön, dass ihr alle reingehört und zugehört habt, bis wir uns wieder hören. Klickt euch gerne durch unseren Olympiomaten auf dafürseinistalles.de/Olympiomat, also Olympi-O-Mat. Ihr kriegt das raus. Dort findet ihr jetzt auch Informationen zu den Konzepten Köln-Rhein-Ruhr und Hamburg. Apropos, in NRW sind am 19. April die Bürgerinnen und Bürger gefragt, wie sie zu Olympischen und Paralympischen Spielen in ihrer Region stehen. Ebenso steht an diesem Tag das Bürgerreferendum in Kiel an, die als Segelstandort ins Rennen gehen möchten. Also ihr habt jetzt gerade schon die Argumente gehört, weshalb ihr auf jeden Fall dafür stimmen solltet, wenn ihr daherkommt. Oder auch am 31. Mai in Hamburg. Da können dann nämlich die Menschen in Hamburg entscheiden, ob sie im Rennen um die Spiele in Deutschland bleiben möchten. Für das letzte Paralympics-Wochenende wünschen wir allen Athletinnen und Athleten viel Erfolg und allen vor dem Fernseher, so wie wir, viel Spaß beim Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.